Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 9, ab Vers 35 bis Kapitel 10, Vers 16. Matthäus 9, Vers 35 bis 10, Vers 16. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, fühlte er Erbarmen mit ihnen, denn sie waren abgequält und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: Zuerst Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas Ischariot, der, welcher ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht auf eine Straße der Heiden und geht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, so predigt: Das Reich der Himmel ist genaht, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Leprakranke rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht 2 Röcke, auch nicht Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer darin würdig sei, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn das Haus würdig ist, soll euer Friedensgruß über dasselbe kommen. Ist es aber nicht würdig, so soll euer Friedensgruß zu euch zurückkehren. Und wenn man euch nicht aufnimmt, noch eure Worte anhört, so geht fort aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Ja, der Einstieg war: Jesus sah Menschen und fühlte Erbarmen, denn sie waren abgequält und erschöpft wie Schafe. Es gibt eine Redensart, ich weiß nicht, ob Sie sie unterschreiben würden, da heißt es: Wo man hinspuckt, ist Not. Habe ich vor vielen Jahren gehört, musste dann darüber nachdenken und ja, langsam habe ich dann dieser Redensart Recht gegeben. Wo man hinspuckt, ist Not. Not in Familien, Beziehungen sind gestört, Krankheit bedroht das Leben. Fast in jeder Familie gibt es irgendwo ein schwarzes Schaf. Es gibt finanzielle Probleme, berufliche Fragen. Dann sind da die Singles mit ihren Problemen und vieles mehr. Wohin man spuckt, ist Not. Jesus empfindet Erbarmen, wenn er Menschen in Not sieht. Dieses Wort Erbarmen hat eigentlich im Griechischen etwas mit dem Wort Eingeweide zu tun. Ja, man sagt ja uns, es geht einem etwas an die Nieren oder so. Das heißt, es betrifft ihn ganz tief im Innern seines Wesens. Und er hat Erbarmen mit diesen Menschen. Aber er sieht nicht nur ihre Not, sondern er spürt, sie sind wie abgequälte und erschöpfte Schafe, die keinen Hirten haben. Und an der Stelle sieht er die Not eigentlich ein Stück weit darin, dass er spürt, die Leute brauchen einen Hirten. Also eigentlich brauchen sie mich, denn ich bin ja dieser Hirte für sie. Und dann würde ich anfangen, ihre Gebrechen zu heilen oder auch zu pflegen. Ja, das wäre sicher gut. Menschen, die Jesus sieht, mit ihnen hat er Erbarmen. Jetzt wechselt er das Bild von den Schafen zu dem Bild der Ernte. Und er gebraucht seine Jünger als Beter und sagt: Bitte doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Mit Ernte meint er die Menschen, die er einsammeln möchte für Gott, damit sie sozusagen einmal in der ewigen Scheune sind, bei ihm geborgen. Und er sagt, bete doch mit, dass da Arbeiter in seine Ernte kommen. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch doch nachher verständigen. Wenn nicht, sage ich euch das nächste Mal, wie das weitergeht oder besser. Arbeiter in seine Ernte und die Leute beten offensichtlich. Und interessant ist, manchmal, wenn man betet, wird man seine eigene Gebetserhörung. Das ist erstaunlich. Man betet für irgendwas, bis einem Gott klar macht, eigentlich könntest du das, wofür du betest, selber tun. Und dann hat man sich sozusagen in die Aufgabe selbst hineingebetet. Mir ging das mal so, ich habe gebetet für einen Sprecher für eine Jugendfreizeit, weil der gerade sprach, irgendwie überhaupt keinen Kontakt zu den Jugendlichen bekam. Und dann fragte mich der Leiter dieses Zentrums, ob ich nicht selber zu diesen Jugendlichen sprechen wollte. Und ich denke, dass Gott es dann gesegnet hat. Ich wäre aber selber nicht auf die Idee gekommen, dass ich die Erhörung dieses Gebetes werden würde. Eine Freundin meiner Frau, die sich für Weltmission sehr interessiert, sagt, manche hat sich schon selbst auf das Missionsfeld hinausgebetet, indem er eigentlich nur für Missionare gebetet hat, dass Gott doch jemand sendet. Alles Gute bei Gott beginnt im Gebet. Gebet ist wie Thermik. Ich betrachte immer gerne Raubvögel, wenn die so fliegen. Ja, die fliegen dann und plötzlich hören sie auf, mit den Flügeln zu schlagen. Warum? Weil sie feststellen, dass sie irgendwo in den Aufwind geraten sind. Dann kreisen sie nur noch und sind ganz schnell ziemlich hoch. Gebet ist so wie Thermik in der Luft und verleiht Motivation. Jesus ruft diese 12 Männer zu sich. Er hatte einen Kreis, der sehr viel größer ist als 12. Aber die 12 nahm er und rief sie namentlich und schickte sie dann los und gab ihnen Anteil an seiner eigenen Vollmacht, zu predigen und zu heilen und das Böse zu besiegen. Alle guten Dinge fangen nicht nur an im Gebet, sondern sie kommen aus der Gemeinschaft mit Jesus und bewegen sich dann irgendwo in einen Bereich, den Gott anweist. Ja, und dann interessant, welche Mannschaft Jesus hier so hat. Da sind ja die größten Gegensätze drin. Da ist so ein Mann drin wie der Matthäus. Was würde man heute sagen, so ein Wirtschaftsbetrüger. Außerdem noch ein Kollaborateur, so eine Quisling-Figur. Das heißt, er arbeitete mit den Römern zusammen, denn er war von Beruf Zöllner. Er kassierte also bei den eigenen Landsleuten für die Fremden. Und insofern war er sicher sehr unbeliebt ursprünglich bei seinen Volksgenossen. Und dann kassierte er noch sehr viel in seine eigene Tasche. Also ein Kollaborateur. Und dann gab es einen, der heißt hier Simon, der Kanaanäer. Bei einem anderen Evangelium heißt er Simon der Zelot. Es war so ein Rechtsradikale, ein Nationalist, der für eine, wie heißt das, ethnische Säuberung oder solche Dinge eintrat. Also alles, was nicht Jude ist, raus aus dem Land. Die Leute hatten meistens irgendwo so versteckt einen Dolch bei sich und waren bereit, alle umzubringen, die zum Beispiel mit den Römern zusammenarbeiten würden und irgendwie so Mauscheleien betreiben würde. Also interessant, so ein Mann, der Kollaborateur ist, und so einen rechtsradikalen Terroristen, beide hatte Jesus unter anderem in seiner Jüngergruppe. Und da haben sie sich sehr gut verstanden. Es wird von keinem Streit berichtet zwischen den beiden, wie es auch sonst nicht unbedingt Streit gab zwischen den Jüngern. Höchstens mal fragen, wer der Führer wäre von ihnen. Es heißt, Jesus vereint Personen, von denen man nie glauben würde, dass sie überhaupt miteinander auskommen könnten. Und das finde ich großartig. Bei uns im Bundestag gibt es zum Beispiel auch, was viele nicht wissen, eine Gebetsgruppe, die sich zu bestimmten Zeiten trifft. Da sind dann Leute aus der Grünen-Fraktion, von der SPD-Fraktion, von der CDU-Fraktion, FDP weiß ich nicht, vielleicht auch, zusammen. Und sie beten und plötzlich spielen die Parteigrenzen überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass sie vor Gott stehen und mit Gott eine Einheit bilden und für ihre gemeinsame Verantwortung beten. Dort, wo Menschen bei Jesus sind, spielen solche Unterschiede dann eine untergeordnete Rolle. Diese 12 Apostel sind übrigens später auch die 12 Hirten der werdenden Gemeinde. Ja, er sagte ja, die brauchen einen Hirten und das sind die kommenden Hirten, die aber hier noch in der Ausbildung sind bei Jesus. Er schickt sie dann zu zweit los. Und das ist gut, wenn man zu zweit ist. Wenn man alleine ist, lässt man sehr schnell den Kopf hängen, ist entmutigt, steckt alle Rückschläge nur persönlich ein. Zu zweit ist immer noch ein Beter mehr da einer, mit dem man darüber reden kann. Und wenn der eine gerade entmutigt ist, geht der andere trotzdem weiter. Es lohnt sich immer, zu zweit zu sein an einer Aufgabe. Ja, und dann sollen sie zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gehen. Das heißt, zunächst beschränkt auf Israel, nicht die Heidenwelt, sondern das kam dann später mit dem allgemeinen Missionsbefehl. Interessant nochmal zu dem Thema, Gott schickt zwei. Als der Luther aus dem Kloster rausging, weil er diese Entdeckung gemacht hatte, ich brauche mich nicht zu Gott hocharbeiten, Jesus kam zu mir herunter als Erlöser und er hat mich lieb, er kommt in mein Herz. Dann ging er raus und machte draußen seine Reformation, wobei er das ja gar nicht so vorhatte, er wollte nur die Entdeckung weitergeben. Und das war sicher für ihn und auch andere sehr neu. Ein Freund von ihm blieb im Kloster und sagte, ich unterstütze deine Arbeit im Gebet, aber ich bleibe im Kloster. Und dann hatte er so von weitem mitgekriegt, was der Luther so alles machte. Und eines Nachts träumte dieser Freund und sah plötzlich den Luther ganz allein in einem Erntefeld stehen und sich da abmühen, irgendwie mit einer Sense da zu arbeiten. Und das gab ihm doch sehr zu denken, dass der so ganz allein in dem Erntefeld stand. Und dann hat er sich entschlossen, aus dem Kloster rauszugehen und draußen bei dem Luther mitzuwirken. Also auch aktiv dabei zu sein und Ernte einzubringen. Ja, was bedeutet Ernte einbringen? Ernte einbringen bedeutet Menschen in Verbindung bringen mit Jesus, sodass sie das Geschenk des ewigen Lebens empfangen und einmal wissen, ich werde in der ewigen Scheune sein, sozusagen geborgen bei Gott für immer. Wir freuen uns, dass Jesus später auch einen Missionsbefehl gab, in alle Welt zu gehen und das zum Beispiel auch zu den Germanen, zu denen wir uns ja eigentlich zählen, ein Stück weit, auch Abgesandte Gottes kamen, diese iroschottischen Mönche, unter anderem auch so Namen wie Bonifatius, die teilweise sogar ihr Leben dafür einsetzten, damit diese Germanen etwas von Jesus erfahren und nicht nur ihr Julfest und sonstige Lichterfeste feiern, sondern das Licht der Welt entdecken. Ja, er schickt sie los, zu predigen, zu heilen, das Böse zu besiegen. Und sagt, sie sollen nichts mitnehmen, das heißt nicht als Geschäftsleute auftreten mit viel Geld und voll ausgerüstet und vielleicht noch handeln und Profit machen, sondern als Männer Gottes kommen. Religion ist ja ein Riesengeschäft. Heute gibt es ganze Wirtschaftszweige, die nur auf Religion aufgebaut sind. Ich nenne nur einen Namen, Scientology, eine Gruppe, die sich hier als Religion ausgibt, obwohl sie sicher vieles andere betreibt. Und ganze Wirtschaftsimperien aufbaut und aufkauft. Oder diese Gesellschaft für universelles Leben in Würzburg, die auch da schon ganze Straßenzüge aufkauft und baut. Oder diese Moon-Sekte, wo auch ganze Industriezweige inzwischen schon ihr gehören. Wobei man natürlich auch fragen darf, was macht unsere eigene Kirche? Welche Rolle spielt hier das Geld? Und welche Rolle spielt der Auftrag Gottes? Da kann man sich ja auch viele kritische Fragen stellen. Sie sollen also kein Geschäft mit der Religion machen, sondern Männer Gottes sein, die andere hinweisen auf diesen Hirten und auf diesen himmlischen König Jesus. Und dabei sollen sie Menschen helfen, dass sie heil werden, dass sie sich vom Bösen lösen können und dadurch Männer und Frauen Gottes werden. Sie sollen nach offenen Türen schauen, und das finde ich interessant, das wäre auch für uns gut zu beten, dass Gott uns mit Menschen zusammenführt, die sozusagen eine offene Tür haben, die verlangend sind nach dieser Beziehung des Friedens und der Liebe zu dem allmächtigen Gott. Wo sie verschlossene Türen finden, sollten sie sich nicht bemühen, diese Türen gewaltsam zu öffnen, sondern einfach weggehen, den Staub abschütteln von ihren Füßen. Staub abschütteln machten fromme Juden damals immer, wenn sie die Landesgrenze überschritten, das heißt, wenn sie aus dem Ausland kamen, wieder nach Hause, schüttelten sie den Staub von den Füßen, weil sie ja in Ländern der Heiden gewesen waren und damit wollten sie nichts zu tun haben, sie wollten ganz rein sein für Gott. Also ein Zeichen, wir laufen denen nicht nach, die nicht wollen, sondern kümmern uns um die, die offen sind. Ich sprach vor Jahren mit einem Leiter eines christlichen Zentrums. Er sagte, ich habe bisher mich immer um viele Menschen gekümmert, viel Zeit investiert, auch bei denen, wo ich den Eindruck hatte, die wollen gar nicht. Aber jetzt werde ich das verändern. Ich werde mich in erster Linie um die Menschen kümmern, die auch wollen und sie fördern und weiterbringen, weil ich merke, dass hier meine Zeit sinnvoll investiert ist. Mancher verpasst die Chance, mit Gott in Verbindung zu treten. Und jemand sagte mal, es gibt drei Dinge, die nicht mehr zurückkehren. Verpasste Chancen, abgeschossene Pfeile und gesprochene Worte. Drei Dinge, die nicht zurückkehren, verpasste Chancen, abgeschossene Pfeile und gesprochene Worte. Und mancher, der in seinem Leben unglücklich ist, muss sagen, ich habe eine ganze Reihe von verpassten Chancen hinter mir, sonst hätte sich vielleicht auch manches bei mir anders entwickelt. Jesus sagt den Leuten, es wird sehr schwierig sein, wenn ihr losgeht, denn ihr seid wie Schafe mitten unter Wölfen. Das heißt, eure Lebenseinstellung ist ganz anders als die eurer Umgebung. Die der Umgebung ist nur fressen, das heißt sehen, dass ich Macht gewinne und dadurch andere beherrsche, während ihr von der Liebe Gottes profitiert. Und diese Liebe Gottes hat Lammescharakter, sie hat nicht diese scharfen Krallen und scharfen Zähne, sondern sie arbeitet mit anderen Mitteln. Und es gibt möglicherweise Auseinandersetzungen, die schwierig sind. Ja, jetzt meine Frage, die man an jeden Bibelabschnitt, den man liest, stellen kann, auch Sie persönlich beim Bibellesen, nämlich immer die Frage, wo bin ich in dieser Geschichte? Ja, mit welcher der handelnden Person könnte ich mich am ehesten vergleichen? Oder vielleicht sogar mit mehreren Personen nacheinander. Also könnte man fragen, wo bin ich in der Geschichte? Bin ich auch so ein Schaf, das erschöpft war oder vielleicht noch ist, das aber der Hirte gefunden hat und es jetzt in Pflege genommen hat? Oder ist vielleicht jemand unter uns, der sagt, ich kenne diesen Hirten noch nicht, aber erschöpft bin ich auch? Dann müsste man fragen, wie lässt sich das verändern? Bin ich so ein Weizenkorn, das schon eingesammelt wird in die Scheune? Das heißt, bin ich mir gewiss, dass ich das ewige Leben habe, dass ich einmal die ganze Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen werde? Oder hoffe ich nur irgendetwas Unbestimmtes und weiß nicht mehr? Oder sage vielleicht noch ironisch, na, du kannst auch mal meine Asche nehmen, um vor der Tür zu streuen, wenn es im Winter glatt wird, wie ich das auch schon hörte. So nach dem Motto, dann ist sowieso alles aus. Wenn ich die Gewissheit des ewigen Lebens hätte, worauf gründe ich die? Sage ich, lieber Gott, du nimmst mich an, weil ich habe doch eigentlich keiner Fliege was zu leid getan. So Leute kenne ich persönlich übrigens überhaupt nicht, die keiner Fliege was zu leid getan haben. Auch ich gehöre nicht dazu. Aber wenn es jemand sagt, verstehe ich das. Ich verstehe nämlich, dass sie immer noch meinen, dass Gott uns annehmen müsste, weil wir gut sind. Jemand sagte mal, wirf mal eine Katze aus dem Fenster, ich meine nicht aus dem 10. Stock, aber vielleicht aus dem Parterrefenster, die fällt auf ihre 4 Pfoten, die ist geübt, das zu tun, und verletzt sich nicht. Aber wenn du einen Menschen in Drangsal bringst, dann spürst du, was aus ihm rauskommt und dass er nicht vorbereitet ist, in dieser Weise sicher zu landen, sondern dass er vielleicht gemein reagiert, wenn er unter Druck gerät. Und dann sieht man, ob da der gute Kern ist, der uns steuert, sodass wir sozusagen richtig auf die 4 Füße kommen oder auf die 2, so wie Gott es möchte, oder ob da vielleicht ganz andere Dinge zum Vorschein kommen. Wenn ich Gewissheit des ewigen Lebens habe, dann kann sie nur darin bestehen, dass ich Jesus als meinen Erlöser kenne. In der Bibel steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Gemeint ist, wer Jesus im Herzen hat, der hat das ewige Leben. Das heißt, eine ewige Verbindung, die dort beginnt, wo Jesus mein Herz gewinnt und nie mehr aufhört. Also bin ich solch ein Weizenkorn, das in die ewige Scheune kommt und freue mich auch darauf? Oder habe ich das noch nicht erkannt? Bin ich ein Jünger, den Jesus namentlich berufen hat, dass ich gespürt habe, ich bin gemeint und ich habe geantwortet, Herr Jesus, hier bin ich will für immer mit dir leben. Und wenn ich dann gesagt habe, hier bin ich, habe ich auch erkannt, dass er einen Auftrag für mich hat, dass er mich einsetzen möchte für andere Menschen. Nicht nur, um mit ihm zu leben, sondern dass er mich gebrauchen kann zu einem Segen für andere. Habe ich Teil an seiner Vollmacht, das Böse zu besiegen, Menschen den Frieden anzubieten, sie in Verbindung mit Gott zu bringen, vielleicht jemand, der in Unreinheit lebt, ihm zu helfen, da herauszukommen, vielleicht dort, wo Willensschwäche ist, ihn darauf hinweisen, dass Gott auch den Willen stärkt, dass er Entschlusslosigkeit besiegt und weiterführt. Vielleicht jemand zu helfen, der sein Leben wegwerfen möchte, dass er es nicht tut, weil er feststellt, es hat einen ewigen Wert und Jesus ergreift mich und hält mich. Also weiß ich, dass ich erwählt bin, kenne ich meinen Auftrag. Auftrag, hier in der Geschichte heißt es hingehen. Manchmal kann es sein, dass Gott jemand sagt, geh hin, ich habe jemand ganz Spezielles, den du besuchen solltest. Ich habe eine Verantwortung, die ich dir übertragen möchte. Oder vielleicht kannst du etwas Neues beginnen, das noch keiner vorher hier getan hat. Gott hat etwas mit mir vor. Sie kennen vielleicht diesen Vers, Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich erwählt und dich dazu bestimmt, dass du ein Prophet für die Völker bist. Das heißt, ehe du überhaupt unterwegs warst, hatte ich schon einen Plan mit dir. Und es wäre schön, wenn jeder heute Morgen unter uns das glauben könnte, ehe ich überhaupt unterwegs war im Leib meiner Mutter, hatte Gott schon einen Plan mit mir. Und deshalb möchte ich mit diesem Gott leben und ihn bitten, mich in seinen Willen hineinzunehmen, um auch seinen Plan mit meinem Leben schrittweise zu verwirklichen. Wenn wir beten um Mitarbeiter, dann ist das Gottes Wille. Und wenn etwas Gottes Wille ist, dann erhört er solche Gebete. Ja, wenn wir nach seinem Willen um etwas beten, dann werden solche Gebete normalerweise erhört. Ich erinnere mich noch an eine kleine Begebenheit. Mein Kollege von Debschitz und ich hatten mal fast ein Jahr die Gemeinde in Mülheim-Lämmerspiel vertreten, weil dort kein Pfarrer war, haben also gepredigt, Konfirmandenstunde gemacht, Beerdigung und alles, was so dazugehört. Und dann kam uns die Idee, man könnte in dieser Gemeinde ja auch einen Kindergottesdienst beginnen, weil es den dort nicht gab. Und dann haben wir gebetet und haben junge Erwachsene gefragt, ob sie bereit wären, sowas zu machen hier aus der Gemeinde. Und siehe da, es war niemand bereit. Und dann haben wir weiter gebetet, dass Gott doch diesem oder jenem das klar machen möchte. Und dann habe ich jemanden persönlich angesprochen, habe gesagt, wie wäre das mit dir? Könntest du dir das vielleicht vorstellen, dahin zu gehen? Ich sagte, ja, eigentlich schon, aber nicht alleine, nur wenn der mitgeht. Und er war auch da und da fragte ich ihn und sagte, ja doch, wenn der das macht, bin ich auch dabei. Und da standen noch zwei dabei und die sagten, ja, dann würden wir auch mitmachen. Und da waren es mit einem Schlag an einem Abend 4 Mitarbeiter, die dann dort einen sehr guten Kindergottesdienst begonnen haben, mit dem zwischen 30 und 50 Kinder kamen und den Gott gesegnet hat. Was ich damit sagen möchte, wir haben gebetet und auf das Gebet geschah gar nichts. Und erst als Leute namentlich angesprochen wurden, kamen sie. Insofern kann es sein, dass wir vielleicht auch in der Rolle von Jesus sind. Jesus hat seine Mitarbeiter berufen und es kann sein, dass er vielleicht einen Christen einmal gebraucht, um einen anderen anzusprechen und zu sagen, könntest du dir das vorstellen, diese Arbeit zu übernehmen? Und dann sagen erstaunlicherweise doch mehr Leute ja, als man das oft denkt, die sich vielleicht freiwillig nie gemeldet hätten. Die aber feststellen, Gott hat mir eigentlich etwas gegeben, was ich mir vorstellen könnte zu machen. Ja, wir können also auch in der Rolle von Jesus sein, um Mitarbeiter auszurüsten oder auch in eine Aufgabe hineinzuführen und, wenn es geht, zu begleiten. Ich versuche, das Ganze zusammenzufassen. Es ging los mit dem Satz, wohin man spuckt, ist Not. Das heißt, es gibt überall Probleme, Erschöpfung, dass jemand nicht weiter weiß. Und Jesus sieht nicht nur die Not, sondern er empfindet Erbarmen, aber er weiß, derjenige muss eigentlich in dieser Beziehung zu dem Hirten seine Not überwinden. Und der Hirte ist Jesus. Dann wechselt er das Bild der Ernte. Es soll gebetet werden um Mitarbeiter und dann sendet er die Beter selber los, um Mitarbeiter in der Ernte zu sein, das heißt Menschen mit Gott bekannt zu machen und ihnen auch die heilende und das böse besiegende Kraft Jesu zu vermitteln. Es sollte dabei nicht um ein Geschäft gehen, sondern einfach um ein Segenskanal Gottes zu sein für andere, wobei es nicht leicht wäre, aber auf Dauer gesehen sicher erfolgreich. Die Frage, mit der ich schließen möchte, ist die, habe ich persönlich meine Erwählung durch Jesus erkannt? Hat er mich bei meinem Namen gerufen? Das war das Erste. Dann die Frage, habe ich einen Auftrag? Das muss ja kein riesiger sein, vielleicht ein ganz kleiner. Habe ich einen Auftrag? Und habe ich Vollmacht?
Ja, habe ich Erwählung, habe ich einen Auftrag, nehme ich teil an seiner Vollmacht und bin mir natürlich persönlich auch gewiss, dass ich bei Jesus geborgen bleibe. Ja, wäre schön, über diese Frage nachzudenken und wenn Sie Lust haben, mitzubeten für Mitarbeiter, die Gott senden möchte, und vielleicht erfährt mancher dabei, dass Gott ihn selber gebraucht. Herr Jesus, wir loben dich, dass du der Herr bist. Du bist dieser Hirte und du hast Erbarmen mit jedem von uns. Danke, dass es wohltuend ist. Danke auch für diese persönliche Gewissheit, für immer zu dir zu gehören und in deiner Führung zu leben. Amen.